Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Weltmeisterschaftsfolge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und wie geil ist Deutschland bitte in diese WM gestartet gegen Brasilien, gegen Curaçao, Moritz. Das war ja wirklich ein Start nach Maß.
Vorsicht, Verwechslungsgefahr, ne? Das war gestern so, man hat das Gefühl gehabt, man wird zurückteleportiert ins Jahr 2014. Aber nein, es war nur ja, ein etwas kleinerer Gegner. Curaçao trotzdem eine coole Truppe, aber kein Gegner, kein wirklicher Gegner für unsere DFB-Elf. Oder Anton, hast du geschwitzt beim 1-1 oder nicht wirklich?
Ich habe mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen gefreut, habe ich mich fast schon bei erwischt, weil ich habe im Vorfeld zu diesem Spiel, wie viele wahrscheinlich da draußen, einige Reels gesehen von der Mannschaft von Curaçao und man muss einfach sagen, sie sind unglaublich sympathisch und irgendwie hat man sich so ein bisschen für sie gefreut. Erste WM, erstes WM-Tor und man konnte sich deshalb freuen, weil man das Gefühl hatte, auch dieses 1-1 lässt die deutsche Mannschaft jetzt nicht irgendwie in Straucheln geraten. Klar, da war so dieser kurze Moment, wo man dachte, wie, warte mal, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Weil man dann noch nicht so ganz die offensive Durchschlagskraft auf den Platz gebracht hat bis dahin. Aber am Ende steht dieses 7-1 und ich glaube, das ist ein Start, wie man ihn nicht besser hätte schreiben können. Auch die Personalien, die in diesen Start involviert waren. Musiala hat getroffen, ganz wichtig für ihn. Dennis Undav nach seiner Einwechslung wirklich überragend. Also es war schön, es war ein Fußballfest und man sieht ja jetzt auch, wie sehr stimmungslösend dieser Erfolg für das deutsche Team war. Ich glaube, wenn es noch nicht der Fall war, dann ist es jetzt endgültig soweit, dass die WM-Stimmung auch im Land angekommen ist und dementsprechend bin ich einfach glücklich und zufrieden.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. War, glaube ich, nach dem 2-1 dann, das war, glaube ich, schon bis dahin, es war ja auch dann 37., glaube ich, 38. Schlotterbeck das 2-1 nach Ecke. Bis dahin war es dann schon so, dass man dann über eine Viertelstunde nach dem Ausgleich gebraucht hat und man hat das Gefühl gehabt, es wäre schon gut, wenn sie jetzt ein Tor machen, weil wenn du dann mit dem 1-1 in die Pause gehst, vielleicht fängt man dann irgendwie an zu zweifeln, auch wenn es dafür nicht wirklich Gründe gab, dass Curaçao den ein oder anderen Einzelspieler hat, der Fußball spielen kann. Das wussten, glaube ich, die meisten vorher. Das, glaube ich, war klar. Man muss dann einfach halt schauen, dass man die rechtzeitig angeht. Das haben sie fast immer gut hinbekommen. Und dann, war die Kontrolle ja so oder so eigentlich die meiste Zeit da. Und deshalb, hochverdient dann in Führung gegangen und dann auch dieses 3-1 vor der Pause hat dann eigentlich den Deckel drauf gemacht, finde ich schon, weil also, dass die dann nochmal zwei Tore schießen in der Hälfte 2, glaube ich, war für mich zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich und dann in der zweiten Hälfte einfach schöne Geschichten. Musiala, wie du sagst, sehr, sehr wichtig. Brown mit seinem ersten WM-Tor im ersten Spiel. Undav 3 Scorerpunkte nach seiner Einwechslung in der 64. Das auch sehr, sehr stark. Hat mir auch super gefallen. Havertz Doppelpack auch schön gemacht, auch dieses letzte Tor. Hat mir den Kicktipp versaut. Ich hatte 6-1 getippt.
Ich auch.
Siehst du mal. Also Kai, das muss nicht sein. Hat da unsere Jaws gedroppt, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich bin sehr, sehr begeistert. Hat mich so ein bisschen an dieses Eröffnungsspiel gegen Schottland vor 2 Jahren erinnert, das wir 2 ja zusammengeschaut haben damals. Und das war irgendwie auch so ein Film einfach. Man hat irgendwie einfach eine gute Zeit gehabt und es war ein geiles Tor nach dem anderen. Auch dieses erste von Felix Metscher war ja schon super. Gott sei Dank hat Julian Nagelsmann nicht auf dich gehört und den mitgenommen, Anton. einfach rundum ein toller Auftakt. Höchster Sieg bisher bei dieser WM. Was soll man noch sagen?
Ja, das war irgendwie genau das, was man gebraucht hat. So ein bisschen mal dieses Statement auch zu setzen, weil das war ja auch das, was ich im Vorfeld bei unserer WM-Vorschau so ein bisschen meinte, mit dass ein bisschen viel Negativität immer noch im Spiel war, obwohl Deutschland eine riesen Siegesserie hat, obwohl diese Mannschaft wirklich gut ist und in der Spitze auch wirklich bis in die Weltklasse ranreichen kann oder sogar einfach auch da ist. Und ich glaube, auch wenn es in Anführungsstrichen jetzt nur Curaçao war, war es einfach wichtig, da auch nochmal zu zeigen, hey, diese Mannschaft hat das Potenzial, auch eine große Rolle bei dieser Weltmeisterschaft spielen zu können. Und ich finde es sehr interessant, dass du das mit Kicktipp ansprichst. Ich tippe eigentlich seit Jahren nicht und führe immer wieder dieselbe Erklärung dafür an, nämlich dass genau das dann passiert. Ich tippe 6-1, dann steht 6-1 und dann schießt Deutschland kurz vor Schluss noch ein Tor, was ja eigentlich voll toll ist und man sich dann natürlich auch freut, aber gleichzeitig dieses kleine bisschen Hintergedanken hat mit Mist, da hätte ich jetzt eigentlich mit dem 6-1 aber genau richtig gelegen und jetzt ist dieses blöde 7-1 gefallen und das mag ich eigentlich nicht, aber ich habe mich jetzt nochmal breitschlagen lassen, in der Nachbarschaft eine kleine Tipprunde mitzumachen und ja, dementsprechend trotzdem, natürlich ist es einfach schön, dass Havertz das Ding dann noch gemacht hat, du hast es schon angesprochen, auch wie er es gemacht hat. Das war rundum ein toller Auftritt, außer von manchen Spielern. Ich weiß nicht genau, schon wieder werden hier und da kleine kritische Stimmen groß in Richtung Leroy Sané. Wie hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn so gesehen, wie er die letzten Monate und fast schon Jahre spielt. Und deswegen geht mir das Thema auch langsam auf die Nerven. Also für mich hat er ein bemühtes Spiel gemacht. Er muss natürlich dieses Tor machen, als es, glaube ich, 4-1 steht, wo er diesen Chippass bekommt und alleine durch ist. Setzt er knapp daneben, er macht ja alles richtig, die Mitnahme war top. Abschluss war jetzt auch nicht komplett verhunzt, sondern er macht ja technisch alles richtig. Und sonst hat er, ja, ist ihm sicherlich nicht alles gelungen. Ich glaube auch, dass er einfach nicht mehr der Sané ist, der er noch vor 5-6 Jahren war, was einfach die Spritzigkeit, die Durchschlagskraft angeht, aber er war bemüht und ich finde, das ist dann auch nicht immer so dieses, alle anderen waren gut, du warst halt bemüht, sondern er hat das, finde ich, ja, über große Strecken, weite Strecken hat er das gut gemacht. Er hat auch immer mal wieder so Läufe nach hinten gehabt. Ich kann mich an einen Konter Curaçaos relativ spät im Spiel erinnern, wo er dann wirklich als dritter oder vierter Mann hinten ankam und er hat zwar nicht effektiv noch einen Zweikampf geführt, aber er ist sogar dann bis in den eigenen Strafraum reingesprintet und so den Ball hinterher. Das ist, finde ich, okay und für mich war es auch völlig in Ordnung, ihn jetzt in dem Spiel aufzustellen. Von daher, ja, sag mir gern, wie du ihn gesehen hast und dann können wir noch mal ein bisschen über die Wahrnehmung von außen und auch das, was Nagelsmann dann, wie er sich gezwungen gefühlt hat, wieder was zu sagen zu ihm nach dem Spiel, aber für mich war das okay und nicht mehr, nicht weniger, als man, glaube ich, aktuell von Sané erwarten kann.
Bin ich komplett bei dir. Es war sicher nicht das beste Spiel von ihm, wenn man jemanden ein bisschen kritisieren möchte nach einem 7-1, was ja eigentlich nicht der Fall sein muss, dann kann man ihn sicher nennen. Ich habe auch hier und da, ne, dieses Bemühtsein klingt ja immer schon so negativ. Es ist eigentlich gar nicht unbedingt negativ gemeint, aber es war nicht sein Spiel, es war ein bisschen unglücklich in einigen Situationen. Und trotzdem muss ich sagen, ganz ketzerisch gesprochen, war jetzt ein Florian Wirtz auf der linken Seite auch nicht super auffällig. Klar, der hat den Scorer geholt beim 1-0, gibt er die Vorlage für Metscher. Aber sonst kam da jetzt auch nicht so viel. Aber über Florian Wirtz wird auch zu Recht, ich will gar nicht damit anfangen, auch nicht wirklich negativ gesprochen, weil es einfach ein overall guter Auftritt der gesamten Mannschaft war. Aber bei Sané ist dann sofort, wenn ja, da mal der Ball verspringt, wird dann na, Sané wieder, ne? Dem gelingt ja gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten hast du es genau richtig schon analysiert. Und es war nicht das Spiel des Leroy Sanés. Es war ein bisschen unglücklich, dass er den einen daneben setzt. Sonst kann man die Geschichte schon wieder ganz anders schreiben. Aber ja, sicher einer, der etwas abgefallen ist im Gesamtbild und trotzdem weit davon entfernt, eine irgendwie komplett schlechte Leistung gewesen zu sein. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, weil er wirklich sofort kritischer gesehen wird als andere. Das hat auch seine Gründe, weil er sicher auch so Phasen in seiner Karriere dann auch hatte, generell bei der deutschen Nationalmannschaft, wie auch bei den Bayern, wie auch jetzt bei Galatasaray, wo er einfach nicht die Leistung abgerufen hat. Aber trotzdem ist es definitiv so, dass er schneller negativ gesehen wird als andere.
Ja, und ich glaube, er hat sich halt nicht durch die Leistungsthemen, hat er sich nicht so ins Visier der deutschen Fußballfans gebracht, sondern durch diese, in Anführungszeichen, schlechte Körpersprache, die er, finde ich, mittlerweile abgelegt hat, aber die ihm jetzt halt immer noch so nachhängt irgendwie. Und das hat, finde ich, dafür gesorgt, dass du so ein bisschen der Sündenbock wirst, weil das hat die Leute geärgert. Einfach nur mal die Leistung nicht bringen, das passiert ja einigen, aber wenn du dann halt ja mal die Schultern hängen lässt oder irgendwie nicht mit zurückläufst oder so, was mal passiert ist, und da gab es immer wieder Spieler, die einfach diese Körpersprache gezeigt haben. Das hat nicht unbedingt immer was mit dem Einsatzwillen zu tun, sondern manchmal läufst du auch einfach so. Und ich glaube, sobald der da mal drin war, der kann jetzt gefühlt, wie du sagst, der muss einen Hattrick machen, dass die Leute nichts sagen. Und wenn er weniger macht, wahrscheinlich, dann gibt es Kritik von irgendwo. Und ich meine, man ist ja selber auch nicht unschuldig. Man selber bringt dann auch, wenn man mit den Kumpels irgendwie schaut, dann mal irgendeinen Witz oder so. Aber es ist, finde ich, dann teilweise auch ein bisschen too much und zu ernst. Und ist bei ihm wieder einfach mit ganz, ganz anderem Maß gemessen. Und das ist halt irgendwo ein bisschen schade, weil ich finde, es war jetzt lange so ein bisschen wie bei Özil da zum Ende. Da hat man dann auch gesagt, jetzt lass den doch einfach mal in Ruhe. Also ich finde, ist jetzt okay. Der ist jetzt nicht mehr ein Weltklasse-Spieler und das haben wir jetzt auch alle gesehen. Aber das ist immer noch ein guter Fußballer und es ist jetzt nicht so, dass der ein schwarzes Loch ist und jeden Ball verliert und dann stehen bleibt. Von daher, lasst doch mal versuchen, ihn einfach zu spielen oder spielen zu lassen. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Aber wie du sehr, sehr schön beobachtet hast, wird es jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Dem ist nicht super viel gelungen und dann könnte man zumindest genauso über ihn reden. Aber das fällt keinem ein, deswegen lass doch einfach mal den Leroy ein bisschen machen.
Finde ich sehr schön, dass du das sagst. Und ich bin ja auch über den Podcast hinaus, stehe ich regelmäßig für Leroy Sané ein.
Du bist auch sein Berater, oder nicht?
Ich bin es, genau. Und dementsprechend bin ich vertraglich dazu verpflichtet, so über ihn zu sprechen. Nein, ich mag ihn einfach extrem gerne, auch so als Person und auch als Spieler. Und natürlich war es dann auch immer wieder, es war lustig, ich genieße es ja auch, ich mag es ja auch, dann darüber zu sprechen, wenn ich da mit den Freunden zusammensaß und geguckt habe und dann verspringt mal Leroy der Ball, drehen sich drei Leute zu mir um und sagen, ja, da war er wieder. Und ich so, hey, pass auf, der macht noch einen. Und gegen die USA hat es immerhin geklappt, jetzt eben nicht, aber du hast es genau richtig gesagt. Es ist einfach, klar, wir reden ja jetzt ja auch gerade schon wieder Minuten über ihn, natürlich, weil er auch dahingehend polarisiert, weil es ja eben auch ein Thema ist. Es wäre ja auch Quatsch, das zu verschweigen oder jetzt zu sagen, wir halten uns da komplett raus und sind nicht, treten nicht da mit in die Kerbe rein. Aber es ist nun mal ein Thema und das merkt man ja auch. Und das ist ja auch etwas, was polarisiert und was über was die Leute dann natürlich trotzdem auch sprechen. Aber ich finde es schön, wie du es gesagt hast, einfach auch mal ihn quasi spielen lassen und sich daran erfreuen, dass wir da wirklich einen guten Spieler auf dieser Position haben, der bestimmt noch seine Rolle auch spielen wird in diesem Turnier. Und ich bin sehr gespannt, in welcher Form er das in den nächsten Spielen zeigen kann. Denn, da sind wir schon beim Thema, die Elfenbeinküste und Ecuador, das werden nochmal ganz andere Spiele, glaube ich. Weil man hat schon bei dem Spiel der beiden gesehen, die Elfenbeinküste hat das Spiel mit 1-0 gewonnen durch einen späten Treffer. Das ist eine Qualität, die natürlich die von Curaçao nochmal um Längen übersteigt. Wie glaubst du, kann man da rangehen oder wie hast du auch das Spiel der beiden gesehen und jetzt mit diesem Start der deutschen Mannschaft, der sehr gelungen war, aber der eben noch nicht ganz reicht, um sich jetzt schon irgendwie Gedanken über das 16. Finale zu machen?
Ja, ich glaube, es ist ganz gut für die deutsche Mannschaft, dass zuerst die Elfenbeinküste kommt, weil ich glaube, die kannst du gerade defensiv, kannst du die deutlich besser knacken und einfacher knacken als Ecuador. Auch wenn die Elfenbeinküste, haben wir glaube ich auch in unserer Vorschaufolge gesagt, kein Gegentor in der Quali kassiert hat, ist dann in Afrika einfach nochmal eine andere Nummer als in Südamerika oder in Europa. Und ja, ich finde, man hat gesehen, dass Ecuador ihnen große Probleme bereiten kann. Das haben sie getan. Ecuador ja auch dreimal an Latte oder Pfosten gescheitert. Das war schon auch sehr viel Pech, bis dann so in die zweite Hälfte, so ab der Stundenmarke, würde ich sagen, hat dann die Elfenbeinküste das Spiel an sich gerissen. Und die haben dann gerade offensiv sehr, sehr viel Qualität drin. Mit Diomande von Leipzig, mit Pepe, mal bei Arsenal gespielt, mit Wahi, mit auch Touré von Hoffenheim. Also die sind richtig stark besetzt vorne. Defensiv haben sie auch gerade so ein bisschen Verletzungsprobleme, gerade in der Innenverteidigung. Ich glaube, wir können denen auf jeden Fall richtig wehtun, aber wir müssen hinten höllisch aufpassen, denn das ist nicht nur gut, sondern auch verdammt schnell, was sie haben. Und deshalb, glaube ich, ist da Vorsicht geboten und teilweise ja auch ein bisschen konservativere Aufstellung oder zumindest wie man steht, als jetzt gegen Curaçao. Aber ich denke, defensiv haben die ihre Probleme und auch wenn sie jetzt zu Null gespielt haben, glaube ich auch, dass wir gegen die offensiv auf jeden Fall auf unsere Chancen und dann auch Tore kommen werden. Und dann, ja, Ecuador, die sind auch defensiv eigentlich brutal stark. Von daher, ich glaube, das wird dann eher so ein Zähne-Ausbeißen-Spiel, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man vielleicht nur ein Unentschieden holt. Aber ich glaube, das ist dann eben vielleicht schon kein Thema mehr, wenn man jetzt das Zweite auch gewinnt.
Ja, genau, das ist jetzt eben die Situation, die sich das deutsche Team auch erarbeitet hat. Mit dem erwarteten Auftaktsieg gegen Curaçao kann eben jetzt schon auch sogar ein Unentschieden zum Beispiel gegen die Elfenbeinküste am Ende reichen, um weiterzukommen, weil das Torverhältnis ja auch eine Rolle spielt mit den besten Dritten. Wenn man dann 4 Punkte hat, dann sollte man eigentlich, wenn nicht alles komplett schief läuft, mehr oder weniger sicher schon die Gruppenphase überstanden haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, Ecuador hat jetzt das erste Spiel seit 2 Jahren verloren auch. Ja, ne? Also das zeigt ja, was da für eine Qualität ist. Die sind Zweiter geworden in der südamerikanischen Quali.
5 Gegentore in 18 Spielen. Das genau, musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben zwar nur 14 gemacht, das ist auch nicht viel, aber 5 Gegentore in 18 Spielen gegen halt alles, was in Südamerika da WM spielen will,
ja,
das ist schon Brett.
Absolut, deswegen, das sind nochmal 2 Mannschaften, die definitiv nochmal anderes Niveau mitbringen, aber ja, Deutschland ist ja jetzt in einer sehr guten Lage und eigentlich mit diesem hohen Sieg sollte ja eigentlich fast nichts mehr schieflaufen können. Und ich muss einfach sagen, ich freue mich riesig auf diese Spiele. Und ich muss auch sagen, mich hat der WM-Spirit inzwischen auch schon wieder voll gecatcht. Wie geil ist diese WM? Ich liebe Fußball. Das ist ja wirklich so überragend. Also,
können wir das bitte die Zitattafel machen einfach für dich, für diese Folge?
Anton, ich liebe Fußball. Weil wirklich, Es macht alles Spaß. Jedes Spiel macht Spaß. Ja. Ob es ein 1:1 von Katar gegen die Schweiz ist, ob es ein 1:0-Sieg der Schotten gegen Haiti ist. Ich habe immer ein breites Grinsen auf den Lippen, wenn ich die Highlights sehe oder wenn ich es live sehe. Und es ist einfach toll.
Ja, total. Also auch schon die ein oder andere Überraschung gesehen. Also über die deutsche Gruppe haben wir jetzt schon geredet. Für mich bisher die größte Überraschung, dass die Türkei 2:0 verliert gegen Australien. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Habe Australien echt eigentlich als schlechtestes Team aus dieser Gruppe eingeschätzt. Und dass die Türken dann den Ball einfach nicht reinbekommen, hatten schon viele Abschlussmöglichkeiten, aber jetzt auch nicht die ganz, ganz riesigen oder zumindest nicht viele, finde ich. Und sich dann so auskontern zu lassen von wirklich leidenschaftlich kämpfenden Australiern ist bitter und ist halt irgendwie so ein bisschen leider typisch Türkei in den letzten Turnieren. Gehen da immer mit einer Top-Mannschaft rein, die für mich jetzt die beste ist, die sie seit Anfang der 2000er hatten, weil jetzt auch diese ganzen Talente noch mal ein paar Jahre gereift sind, noch mal besser geworden sind. Die müssen unbedingt eigentlich diese Gruppe gewinnen und jetzt verlieren sie gegen den vermeintlich schwächsten Gegner. Ja, großes Kompliment an die Australier, aber das hätte ich so nicht kommen sehen und ist natürlich ein super GAU für die Türkei, aber gute Nachrichten für die Trommelfälle der deutschen Bundesbürger.
Ja, ich war aber auch sehr positiv überrascht, wie jetzt auf den deutschen Straßen gefeiert wurde nach dem Deutschlandsieg. Also da haben wir wirklich mal die WM-Stimmung auch hier im Land entfachen können und das hat großen Spaß gemacht. Du hast es angesprochen, die Türkei jetzt schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil diese Gruppe ist eigentlich neben Australien, dachte man, schon auch ziemlich gut besetzt mit Paraguay und den USA. Paraguay ja auch sich in einer immer wieder schwierigen südamerikanischen Qualifikation durchgesetzt.
Ja.
Und die USA mit einem richtigen Statement-Sieg auch zum Auftakt 4:1 gegen dieses Paraguay. Dementsprechend ist für die Türkei da jetzt echt schon richtig Vorsicht geboten. Die müssen sich unbedingt steigern und mit dem 0-2 jetzt im Rücken haben sie da eine große Hypothek, die sie da aufarbeiten müssen. Und generell auch jedes der drei Gastgeberländer zumindest mal mit einem Punkt oder einem Sieg. Mexiko gestartet gegen Südafrika mit 2-0, Kanada 1-1 gegen Bosnien. Also keine Niederlage für die Gastgeberländer. Und trotzdem muss man sagen, dieses Spiel Mexiko gegen Südafrika, puh. Also das war schon eher ein bisschen in Richtung Meme anstatt zum Eröffnungsspiel. Es war wirklich, finde ich, eine sehr, sehr niedrige Qualität.
Ja, ich war auch schockiert von Südafrika. Also ich habe die schon nicht so stark eingeschätzt, aber das war ja wirklich vogelwild teilweise. Einfach da auf den Ball draufgetreten und der ist in eine völlig andere Richtung gegangen. Ich fand es auch kurios, dass sie immer wieder gesagt haben, ja doch, lass doch mal flach hinten rausspielen, was soll schon schief gehen? Und jedes Mal ist der Ball entweder direkt in die Füße eines Mexikaners oder direkt über einen Zweikampf weg gewesen. Das kann man doch nicht so weitermachen. Dann kloppe ich das Ding lang und gehe hinterher. Das ist Kreisliga hoch 10 und irgendwie hat man gesagt, nee, komm, wir machen so weiter. Und war dann echt, also glaube ich, auch von den Mexikanern gar nicht so viel nötig, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber ja, es war vogelwild, natürlich auch mit den drei Platzverweisen, die für mich aber alle drei passen. Also ich finde, da wurde viel diskutiert. Sag mir gerne, wie du es siehst. Ich finde, die sind aber okay.
Finde ich auch so ein bisschen der zweite von Südafrika. Da bin ich bei Chris Kramer, der dann auch diese Argumentation mit dem Realgeschwindigkeit und Zeitlupe nochmal mit reingeworfen hat. Da finde ich schon, kann man diskutieren, weil er versucht sich halt so ein bisschen Platz zu schaffen und trifft ihn unglücklich im Gesicht. Und der Mexikaner macht natürlich auch mehr draus, als es ist. Finde ich trotzdem vertretbar. Und die letzte rote Karte, also die kann man schon allein für Blödheit, finde ich, geben, weil du führst 2-0 ja. gegen ein Südafrika, was wirklich keine gute Qualität bisher gezeigt hat, bist mit zwei Mann in Überzahl und gehst da kurz vor Schluss nochmal so völlig ungestüm rein und haust den da weg. Und da finde ich sogar auch die Argumentation mit quasi letzter Mann, Notbremse, vertretbar, weil in der Mitte ein Südafrikaner vor zwei Mexikanern stand, mehr oder weniger einschussbereit. Das heißt, wenn er querlegt, ist er frei vom Tor. Das heißt, es ist wirklich auch legitim, da zu sagen, das war die Verhinderung einer ganz klaren und großen Torchance. Und eben vor allem dieses Argument, was ich eben meinte, mit du bist 11-9, führst schon 2-0 kurz vor Schluss und gehst da so rein. Also dann allein schon rot für Blödheit an der Stelle.
Also ich glaube, er hätte nicht wirklich gut querlegen können, weil er noch ein paar Meter hinten dran war. Das heißt, der entweder musste in der Mitte abbremsen oder er muss noch einfach 2-3 Sekunden weitergehen. Und ich glaube, dann wäre die Passmöglichkeit weg gewesen. Aber für mich schießt er halt sofort. Der geht ja in den 16er rein. Der ist im 16er, halb rechts, Rechtsfuß. Wer da sagt, es ist nicht letzter Mann, der kennt die Regel einfach nicht, weil der wird im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt den Ball mit voller Wucht aufs Tor fackeln. Da ist niemand, der den irgendwie blocken kann. Von daher ist das die Definition von einer klaren Torschuss. Du musst ja nicht alleine in der gegnerischen Hälfte sein und alleine auf den Torwart zulaufen, sondern das reicht in dem Fall auch. Aber wie du richtig sagst, sehr, sehr dumm. Noch ganz kurz zu der davor. Für mich ist das eben nicht unglücklich. Er befreit sich, er wuselt da so rum, schubst ihn auch so ein bisschen weg und am Ende gibt es dann nochmal so einen Schlag, weil er offensichtlich angepisst ist. Und für mich ist das völlig absichtlich und trifft ihn auch im Kopf, wo er ihn treffen wollte. Und deswegen ist es völlig richtig, da rot zu geben. Und ich meine auch, die ersten Wiederholungen waren alle in Realgeschwindigkeit und nicht in Zeitlupe. Ich bin da prinzipiell ja immer bei dir, wenn man sagt, das sieht alles viel schlimmer aus in der Zeitlupe. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, also man muss sich, finde ich, nur in diese Situation reinversetzen, wenn das jemand bei dir macht und du im Zweikampf bist und der am Ende dann wirklich nochmal so ausholt und dir halt einfach ins Gesicht schlägt. Und das war jetzt auch nicht so ein Wischer, sondern direkt ins Gesicht. Für mich war das Absicht und absolut zu Recht. Und ich glaube, wer das einfach nicht als so schlimmes Foul sieht, der war einfach nicht nah genug dran. Ich glaube, wenn einem das im Spiel passiert oder wenn du 5 Meter daneben stehst, dann denkst du, das muss rot sein. Zumindest so meine Sicht der Dinge und vor allem glaube ich nicht, dass es versehen war.
Ja, kann ich schon mitgehen. Also wie gesagt, alle drei roten Karten kann man genauso geben und hat irgendwie dann ja auch zu diesem Spiel gepasst, was über weite Strecken einfach Vogelwild war, ja, muss man sagen. Und das hat das irgendwie, ja, nochmal perfekt zusammengefasst.
Und passt halt irgendwie dann leider so ein bisschen zu der Leistung insgesamt des Schiedsrichters, weil die war komisch. Und da hätte man auf jeden Fall auch gerade am Anfang mal so ein bisschen Tempo rausnehmen können aus der Partie, indem man, oder Feuer rausnehmen können aus der Partie, indem man auch mal früher dazwischen geht. Da gab es am Anfang auch ein paar Fouls, wo es irgendwie keine Karten gab, wo man einfach hätte eine Karte geben müssen. Das ist ein Eröffnungsspiel im Aztekenstadion der Mexikaner vor den eigenen Fans, dass da richtig zur Sache gehen wird, ist ja vorhersehbar. Und dann muss man einfach gucken, positive Energie, schön und gut, aber das kann halt auch übers Ziel hinausschießen. Und ich glaube, da musst du als Schiedsrichter auch einfach da sein und wissen, wann du mal die Bremse reinhauen musst, weil sonst, genau, gibt es entweder Verletzte oder rote Karten.
Aber der Schiedsrichter hat natürlich trotzdem auch für den schönsten Moment des ganzen Spiels gesorgt mit seiner Durchsage im Stadion, als der Südafrikaner ihn dann auch nur stutzig angeguckt hat und meinte, was versuchst du uns hier gerade zu sagen? Und am Ende kam dann die rote Karte bei raus.
Man hat ja auch wirklich nichts verstanden.
Ja, es war herrlich, wirklich.
Ich habe also, so ein Video gesehen, wie einer diesen Sound vom Drachenlord drunter gelehrt, also die Freundin von meiner Mutter, die hatte einen Löwen und wirklich so war es. Alle haben ihn so angeschaut und er hat einfach irgendwas erzählt.
Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also allein schon dieses Eröffnungsspiel, ihr merkt es da draußen, zaubert uns so viele Geschichten und ein Lächeln aufs Gesicht, auch wenn es fußballerisch wirklich kein Leckerbissen war. Aber nee, das ist eben auch diese Magie der Weltmeisterschaft. Und das ist ja auch das Schöne daran. Lass uns noch kurz auf vielleicht zwei große Nationen schauen, die schon gespielt haben und beide nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind. Die Rede ist von Brasilien und den Niederlanden. Beide gegen Gegner, die ich auch durchaus als qualitativ gut ansehe, nämlich gegen Marokko und Japan. Brasilien mit dem 1:1, die Niederlande mit dem 2:2 nach zweimaliger Führung. Wie hast du die beiden Spiele gesehen? Weil natürlich wollten, ist ja klar, jeder will das, aber vielleicht hat eher die breite Masse auch so ein bisschen eher damit natürlich gerechnet, dass sowohl Brasilien als auch Niederlande das trotz der unangenehmen Gegner dann doch für sich entscheiden können.
Ja, ich finde, gerade Brasilien kann sich nicht beklagen über diesen Punkt. Also ohne die Einzelaktion von Vini werden sie das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren, hatten noch ein paar Chancen in der zweiten Hälfte. Aber Marokko insgesamt, finde ich, die bessere Mannschaft. Und sie haben es gerade, finde ich, in der Spielanlage super stark gemacht. Also Marokko wirklich mit einer wahnsinnig guten taktischen Einstellung, krasses Gegenpressing, haben die Brasilianer echt gar nicht rauskommen lassen in der ersten Hälfte und sind in Führung gegangen. Saibari leider ein bisschen teurer geworden jetzt für die Bayern, Anton, das tut mir leid.
Ja, das stimmt.
Aber klasse Spiel von Marokko und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss bei Marokko immer an Lothar Matthäus denken, wie es in diesem PR-Trailer Marokko.
Marokko.
Ich muss da irgendwann dran denken. Grüße an Lola, aber das war eine bockstarke Leistung von Marokko. Ich weiß nur, dass dieser, ich weiß nicht, ob ich es in der Vorschau gesagt habe, dass dieser Supercomputer irgendwie diese Gruppe simuliert hat und Marokko als Gruppensieger rauskam in irgendwie 1000 ja, Durchläufen. Also die sind stark und Brasilien, wie wir, glaube ich, auch vorher schon rausgearbeitet haben, nicht mehr so stark, wie man vielleicht denkt, wie man einfach vermutet, wenn man den Namen Brasilien hört. Aber die haben schon so ihre Probleme und ich denke, die werden deshalb auch nicht super weit kommen in diesem Turnier. Aber tolle Leistung von Marokko und genauso kann man es eigentlich auch zu den Japanern sagen, oder?
Ja, absolut. Und die Japaner schätze ich generell auch wirklich extrem stark ein, haben eine richtig, richtig gute Mannschaft. Haben das jetzt auch wieder gezeigt bei diesem 2:2 gegen die Niederlande. Das war wirklich, das war eines der wahrscheinlich bisher hochklassigsten Spiele dieser WM von beiden Seiten. Und natürlich gerade die zweite Halbzeit, wo dann auch die ganzen Tore gefallen sind, hat einfach gezeigt, was da für eine Qualität auf beiden Seiten auch auf dem Platz steht. Ich war auch, also ich finde, die Niederlande kann sich gar nicht so richtig viel vorwerfen. Sie haben auch ein gutes Spiel gemacht gegen einfach einen sehr, sehr schwer zu bespielenden Gegner. Und bei den Japanern hat man, glaube ich, auch so inzwischen den Anspruch und auch die Hoffnung, dass es in Richtung Achtelfinale und weitergeht. Dementsprechend haben beide gezeigt, was sie da auch für fußballerische Qualität auf den Rasen bringen können und ist am Ende ein verdientes Unentschieden bei rumgekommen. In dieser Gruppe, ja, gehe ich stark davon aus, auch wenn die Schweden wirklich überragend reingestartet sind, mit einem 5:1 gegen Tunesien, dass der Gruppensieg und das Weiterkommen eher auch zwischen den Niederlanden und Japan ausgemacht wird. Oder glaubst du, die Schweden mit dieser kuriosen Qualifikation und jetzt dem furiosen Start sind da doch auch noch stärker mit einzuplanen?
Ja, ich weiß nicht so recht, was ich von den Schweden halten soll. Die haben jetzt in ihrem ersten WM-Spiel mehr Punkte geholt als in der WM-Quali. Das ja, ist schwierig, deswegen finde ich, einzuschätzen. Haben ein tolles Spiel gemacht, mit 1,3x Goals 5 Dinger gemacht. Gerade Ayari, der doppelt getroffen hat zum ersten und zum fünften. Ja, irgendwie selber tunesische Wurzeln, deswegen hat er auch beim ersten Tor nicht gejubelt, aber sehr, sehr furios, absolut. Und ich meine, rein qualitativ ist natürlich Wahnsinn, was sie da auf dem Feld haben. Auch mit Gyökeres, mit Isak, noch mit einem Elanga. Brutale Qualität. Aber das hat man ja auch vor der Quali gedacht. Und nur durch ihre Nations League-Abschneiden sind die überhaupt in diese Playoffs gekommen. Sonst wären die ja mit 2 Punkten aus 8 Spielen sang- und klanglos ausgeschieden in der Quali. Also komisch irgendwie, deswegen würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir ein schlechtes Schwedenspiel noch sehen. Wenn die aber so ähnlich weitermachen, dann werden die nicht unter Platz 2 diese Gruppe abschließen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ist eine sehr interessante Gruppe, ja, weil du hast es genau richtig gesagt, Schweden hat natürlich diese Qualität theoretisch auf dem Platz und kann da sicher auch ein Wörtchen mitreden, haben es jetzt auch endlich mal gefühlt gezeigt. Ich glaube einfach, dass die Niederlande und Japan dann nochmal ein ganz anderes Kaliber natürlich auch sind, als die Tunesier es jetzt waren. Dementsprechend wirklich eine sehr, sehr spannende Gruppe, auf die man jetzt natürlich nochmal ein besonderes Auge legen muss. Und ja, bin da sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Es macht einfach großen Spaß.
Definitiv. Ich liebe Fußball, wie du so schön gesagt hast in dieser Folge. Ja, Anton, ich würde sagen, wir machen die Folge schon zu. Wir wollen diese Roundup so ein bisschen kürzer halten.
Das ist genau unser kleines WM-Roundup, was natürlich meistens so kurz nach den Deutschlandspielen immer rumkommen wird, hoffentlich
ja.
Mit deutscher Beteiligung bis in den Juli hinein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich liebe Fußball. Ich bedanke mich bei dir, Moritz. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke dir, Anton. Ich liebe Fußball und ich liebe diesen Podcast.
Ach, schöner. Hätte man es nicht sagen können.